Das wird die 37. Folge. Bist du bereit?
Ja.
Brigitte, was kommt häufiger vor, dass ein Beschuldigter vor Gericht Daten zugibt oder dass er sie bestreitet?
Ja, also da kann ich dir halt nur eine sehr subjektive Statistik liefern. Aber wenn ich auf meine knapp 40 Jahre vor Gericht zurückschaue, würde ich sagen, dass in der Mehrheit der Fälle die beschuldigten Frauen und Männer die Daten nicht zugegeben haben oder wenigstens einen Teil der Daten nicht zugegeben haben.
Mhm. Der Fall, den wir heute besprechen, ist auch so einer. Der Mann, der sich vor Gericht verantworten muss, sagt bis zum Schluss, dass er unschuldig sei. Willkommen bei «Der dritten Gewalt», einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Jolimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Der Fall, den wir heute besprechen, das ist ein happiger. Gesucht wird der Täter von einem sexuellen Übergriff auf ein minderjähriges Mädchen. Passiert ist es an einem Sommertag im Jahr 2020, mitten in der Stadt Zürich. Und die Staatsanwaltschaft hat einen Verdacht, wer das für die Tat verantwortlich sein soll. Aber fangen wir vorne an, Brigitte. Du weißt, wo das der Übergriff passiert ist?
Ja, ich kenne den Ort sogar sehr genau. Er liegt auf meinem Heimweg. Also wenn ich von der Republik mit dem Velo zurück in meine Wohnung fahre, komme ich an dieser Stelle eigentlich jeden Tag vorbei. Aber ich denke, so andere Leute, die Zürich ein bisschen kennen, die, für die wird das ein unbekannter Ort sein. Es ist mitten in einem Wohnquartier mit vielen Schulhäusern, auch vielen jungen Leuten, die da wohnen. Und ja, ausgerechnet in diesen Strassen, die ich so gut kenne, passiert so ein wirklich ziemlich schlimmer Zwischenfall.
Nimm uns mal mit an den Tag hier im Sommer. Was ist passiert?
Also der Tag ist schon vorbei, was passiert. Es ist sicher nach Mitternacht. Die Rede ist so von ungefähr 2 am Morgen Sommer. Aber es war sicher stockdunkel gewesen. Und es sind 3 junge Menschen auf dem Heimweg gsi. Es ist eine junge Frau, die war damals 15 gsi, mit 2 Begleitern, die ungefähr im gleichen Alter gsi sind. Und alle 3 sind betrunken gsi. Und die junge Frau am stärksten. Und die 3 sind halt nicht gerade geräuschlos heimgegangen. Sie haben vermutlich ein bisschen gerufen, ein bisschen laut geredet. Und das hat ein Mann gehört, der in seiner Wohnung auf dem Sofa rumgelümmelt ist und mit seiner Freundin telefoniert hat, wie er damals dann vor der Strafverfolgungsbehörde gesagt hat.
So ist eigentlich noch recht ja, alltägliche Situation für die Stadt Zürich. Sind Jugendliche total betrunken auf dem Heimweg nach dem Ausgang. Wie hat der Mann reagiert, der das beobachtet hat?
Ja, eigentlich hat er gut reagiert, muss man sagen. Und ich habe mich im Nachhinein auch gefragt, was hat ich gemacht? Also wir, die in der Stadt wohnen, kennen so Situationen, vor allem im Sommer. Wir haben alle Fenster offen und dann hören wir plötzlich Leute schreien auf der Straße oder laute Stimmen und wir wissen nicht, was machen. Also ich fühle mich da immer unglaublich unwohl und weiss auch nicht. Und der Mann, von dem wir jetzt reden, der hat das auch gehört und dem ist das aufgefallen. Und er sagt seiner Freundin am Telefon, du, ich gehe mal schauen, was da los ist. Und steht mal in einem ersten Schritt auf den Balkon und schaut runter. Und wie er runter schaut, sieht er auf der Straße die 3 betrunkenen Teenager. Und dann entschließt er, okay, ich gehe mal schauen. Und er hat Jogging-Shorts angelegt und ein T-Shirt und Jogging-Schuhe, geht aus dem Haus raus und joggt mal als erstes bei diesen 3 betrunkenen Teenager vorbei, kehrt dann aber zurück und geht zu dieser Gruppe und fragt, ist alles okay bei euch, kann ich euch helfen?
Er hat sich wahrscheinlich irgendwie nicht getraut, zum direkt hinzugehen, sondern hat so ausgesehen, wie wenn er zufällig drauf vorbeikommt.
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe das immer ein bisschen komisch gefunden, als ich das gehört habe, die Schilderung und gelesen habe. Also ich habe gedacht, was soll das? Also wieso kann er nicht einfach rausgehen und sagen, ist alles okay, kann ich helfen? Wieso muss man so tun, als ob man am Morgen um 2 am Joggen worden ist. Aber das ist meine Haltung. Vielleicht ja, mache ich das
du
andere
Leute anders. Du stürzt dich gerade ins Getümmel rein, wenn du etwas würdest. Ich habe schon noch ein bisschen Verständnis, dass man zuerst mal so ein bisschen daran vorbeiläuft und erst dann von der Nähe schaut.
Ich würde das nicht machen, aber ich hätte es jetzt in diesem konkreten Fall nicht gemacht, weil ich hätte ja von Anfang an gesehen, es geht auch noch um eine junge Frau. Und die junge Frau ist offensichtlich im schlechtesten Zustand von allen drei.
Also, wie betrunken ist sie denn? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
Es war träge von einem komatösen Zustand. Sie hat sich offenbar schon dort auf der Strasse ständig übergeben. Sie hat kaum mehr reden können. Sie hat offenbar nur noch rumgelallt. Sie hat nicht mehr auf den eigenen Beinen stehen. Sie musste gestützt werden von ihren Begleitern. Und in dem Moment, wo der Nachbar, der damals 36-jährige Mann, zufällig zu dieser Gruppe gestossen ist, hat sie probiert, aus einem Brunnen Wasser zu trinken. Und sie hat nicht einmal das geschafft. Sie ist dann so halb in den Brunnen reingefallen, weil sie einfach ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle hatte und hätte müssen von ihren beiden jungen Begleitern aus dem Brunnen rausgezogen werden. Also das war das Bild, das sich dem 36-jährigen Nachbar präsentiert hat.
Mhm. Wie hat er auf das aber reagiert?
Er hat die beiden Männer, mit denen hätte er noch reden. Also die sind zwar auch angetrunken gewesen. Er hat später dann immer betont, er sei der einzige Nüchterne gewesen an dem Ort. Und er hat den beiden männlichen Begleiter angeboten, er hole jetzt sein Auto, das sie ganz in der Nähe parkiert und fährt am Brunnen an, dass man das Mädchen, die junge Frau, kann heimtransportieren, weil sie vermutlich den Weg nicht mehr allein könnte schaffen.
Die wohnt auch in der Stadt Zürich.
Die hat ganz so in der Nähe gewohnt. Das habe ich später auch in der Anklageschrift gelesen. Die junge Frau hat 150 Meter von dem Brunnen entfernt gewohnt. Aber der Nachbar hat gleich gefunden, ich hole jetzt mein Auto, ist vielleicht am einfachsten.
Sie kann nicht mehr recht laufen.
Wir fahren sie doch heim. Und hat das gemacht, hat einen Jeep geholt, ist mit dem grossen Auto zum Brunnen zurückgefahren. Und dann hat er zusammen mit den beiden Teenager-Begleitern Hans die junge Frau in den Kofferraum gelegt.
In den Kofferraum?
Das habe ich auch ein bisschen komisch gefunden. Ich habe mir es dann so erklärt, dass vermutlich vor allem der Autobesitzer Angst gehabt hat, die Frau könnte weiter sich übergeben im Auto und dass er das nicht hätte wollen und hat gefunden, es ist vielleicht besser im Kofferraum. Eben, es war ein Jeep gewesen. Ich nehme an, die haben einen grossen Kofferraum. Und ja, und dass sie sowieso muss liegen, dass sie auch nicht mehr sitzen kann. Also die drei Männer, der ältere Mann und die Teenager-Begleiter haben dann die junge Frau in den Kofferraum reingetragen.
Also sie verfrachtet, muss man fast sagen, die 15-Jährige im Auto und sind dann losgefahren.
Ja, ein Teil ist losgefahren, ein Teil von der Gruppe. Der 36-jährige Mann ist mit dem sturzbetrunkenen Mädchen im Kofferraum allein losgefahren, weil er hat den beiden Teenager-Begleiter gesagt, geht doch ihr zu Fuss, es ist ja ganz in der Nähe, geht ihr schon mal zu dem Wohnhaus, wo die junge Frau wohnt. Ich fahre mit dem Auto hinterher. Und das ist, also wenn man es mit dem Auto macht, die Strecke, das hat der Staatsanwalt auch nachgeforscht später, das wäre eine Minute Fahrzeit gewesen mit dem Auto. Und er gefunden, geht ihr voraus zu Fuss, wir treffen uns vor dem Haus, wo die junge Frau wohnt. Und geben sie dort der Familie ab.
Es wäre eine Minute Fahrzeit, hast du gesagt, das heisst, er hat länger gebraucht.
Er hat deutlich länger als eine Minute gebraucht. Er trifft nach ungefähr 20 Minuten beim Haus an, wo das Mädchen wohnt. Und die beiden Teenager-Buben haben schon gewartet draussen vor der Tür, haben sich ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann hat man das Dritte, also wieder die drei Männer, haben dieser jungen Frau geholfen, rauf in die Wohnung zu gehen, wo schon ein sehr besorgter Vater gewartet hat, dass seine Tochter heimkommt.
Der Vater reagiert auf sein Treffen von dieser Gruppe?
Der Vater war schockiert, besorgt und schockiert. Er hat die ganze Szene ungewöhnlich und ungut gefunden. Da kommt ein 36-jähriger Mann, da kommen zwei Kollegen von der Tochter. Die Tochter ist nicht ansprechbar, also in einem ganz schlimmen Zustand. Und er hat zum Glück, muss man sagen, zum Glück hat der Vater entschieden, dass seine Tochter sofort ins Spital gebracht werden soll, dass man sie untersucht.
Neu in der Nacht.
Neu in der gleichen Nacht, dass man schaut, was ist mit ihr passiert, in welchem Zustand ist sie. Er hat dafür gesorgt, dass sie wirklich unverzüglich ins Spital gekommen ist.
Und zum Glück, weil bei dieser Untersuchung im Spital ist etwas Furchtbares zutage gekommen.
Nur dank dem schnellen Einliefern ins Spital haben die Ärztinnen herausgefunden, dass die junge Frau erstens Verletzungen an der Vagina aufweist und sie haben zweitens Spermaspuren gefunden.
Also am Abend ist irgendetwas Furchtbares passiert. Was sagt das Mädchen, das vorgefallen ist, die junge Frau?
Sie sagt in erster Linie, dass sie praktisch keine Erinnerungen hat an die Vorgänge auf der Straße. Sie hat klar gewusst noch, dass sie viel zu viel getrunken hat. Sie hat auch gewusst, dass sie in einem sehr schlechten Zustand war. Aber was genau mit ihr passiert ist, das hat sie nicht können schildern. Sie sagt aber gegenüber der Strafverfolgungsbehörde, dass sie den Verdacht hat oder so unklare, schwammige Bilder im Kopf hat, dass einer von den beiden jugendlichen Begleiter sie sexuell bedrängt hat oder ihre in einer sexuellen Art und Weise so nahe gekommen ist, wie sie das nicht hat wollen.
Also einer von denen, die im ähnlichen Alter sind wie sie. Was passiert auf das Haben?
Ja, das ist für die jugendlichen Begleiter natürlich eine enorme Belastung. Also sie geraten in Verdacht, ein Sexualdelikt begangen zu haben.
Sie bestreiten die Jugendlichen,
ja.
Oder? Sie sagen,
sie
das
sagen
nicht
beide klar, dass sie in keiner Art und Weise mit dieser jungen Frau sexuellen Kontakt gehabt haben. Und sie haben das Glück, dass man im Spital Spuren gefunden hat. Also das entlastet sie dann sehr schnell und sehr klar.
Also man kann die abgleichen, die DNA-Analyse machen, oder wie ist man da vorgegangen?
Eben, wie gesagt, man hat nicht nur Verletzungen an der Vagina gefunden, sondern auch Spermaspuren. Und die Spermaspuren, da kann man ein eindeutiges DNA-Profil erstellen. Und das gleicht man dann natürlich ab mit, vor allem mit diesen drei Personen, die in dieser fraglichen Nacht anwesend waren, die um die junge Frau herum waren, wo sie in diesem komatösen Zustand war.
Mhm. Das heisst, die beiden Begleiter, die sind durch das entlastet worden. Es hat dann gleich ein Verfahren gegeben. Du bist dort dabei gewesen, Brigitte, und hast dort auch jemanden getroffen, der mutmaßlich ein Täter ist. Nicht einer von diesen Begleitern, sondern jemand anderer. Wer ist denn beschuldigt?
Es ist der Mann, der das ganze Ereignis von seiner Wohnung aus gehört und gesehen hat und der auf die Strasse runtergegangen ist und sich als Helfer zur Verfügung gestellt hat.
Der 36-Jährige?
Der erwachsene Mann, ja.
Mhm. Was ist das eigentlich für ein Mann? Du hast beschrieben, wie er zu Hause war am Telefonieren. Weißt du noch mehr über ihn?
Ich habe ihn gesehen und getroffen am Prozess, am Bezirksgericht. Es ist ein sehr gut ausgebildeter junger Mann, ein Expat, so ein klassischer Expat. Er arbeitet im IT-Bereich, er hat eine deutsche Staatsangehörigkeit, wohnt aber schon seit vielen Jahren, 7 bis 8 Jahren, hat er gesagt, in Zürich, und zwar genau in dem Quartier, wo er dann die Ereignisse in der Nacht mitverfolgt hat.
Wo er es beobachtet hat, vom Balkon
genau,
aus.
Genau, in dieser Wohnung, ja.
Was sagt er zu dieser Tatnacht? Gibt er es zu?
Er schildert das Ganze ziemlich anders als die beiden Teenager-Begleiter. Wobei man muss sagen, also bis zu dem Zeitpunkt, wo er bei dieser Dreiergruppe steht und sagt, komm, ich hol doch mein Auto, wir tun die junge Frau in meinen Jeep und dann fahre sie heim. Bis dort erzählt eigentlich alle die gleiche Version. Die Ungereimtheiten und die massiven Widersprüche fangen in dem Moment an, wo die Jungfrau allein im Kofferraum liegt und mit dem ihre völlig unbekannte, deutlich ältere Mann weggefahren wird. Von dann an wird es komisch und problematisch.
Mhm. Schon eh schräg, dass er so lange gebraucht hat für die 150 Meter 20 Minuten Fahrtour.
Das ist absolut nicht nachvollziehbar.
Erklärt er das irgendwie?
Ja, er erklärt das. Er probiert es zu erklären. Er hat gesagt, das sei so eine verwinkelte Gegend mit sehr vielen Einbahnstrassen und er sei langsam gefahren. Er hätte ja müssen aufpassen. Der junge Frau sei so ganz schlecht gegangen hinten im Kofferraum. Also er sei erstens sehr langsam gefahren und hätte zweitens die Adresse nicht sofort gefunden. Was ein bisschen absurd ist, weil er doch schon seit 7 bis 8 Jahren in dem Quartier wohnt und auch regelmässig mit dem Auto unterwegs ist in diesem Quartier.
Sich eigentlich auskennt, wo das die Einbahnstrassen sind, weil die hat es ja tatsächlich sehr häufig in der Stadt.
Ich gehe davon aus, dass er die Einbahnstrassen kennt. Also ich fahre mit dem Velo durch, ich kenne die alle. Und was eben auch noch als Merkwürdigkeit dazukommt, ist nicht nur die lange Fahrdauer, dass er 20 Minuten braucht für einen Weg, wo man eigentlich mit dem Auto 1 Minute hätte, normalerweise. Aber warum hat er die beiden Teenager-Männer nicht mitgenommen? Das bleibt für mich bis heute eine offene Frage. Es gibt keinen Grund und keinen Sinn, dass er nur die fast ohnmächtige junge Frau einpackt und die beiden Teenager-Männer, die ihn ja auch hätte direkt zu dem Haus führen können, die schickt er zu Fuß los. Also das sind wie zwei Widersprüche und Ungereimtheiten, wo der 36-jährige Mann nie hätte können schlüssig auflösen.
Und noch dazu gibt es ja dann die Spuren, die gefunden worden sind, beim Mädchen, die sind von ihm gewesen. Hat man das anweisen?
Die Spermaspuren, die man im Spital gefunden hat, hat man eindeutig können dem 36-jährigen Mann zuweisen. Und das hat er auch nie in Abrede gestellt. Das hätte er gar nicht können. Also für das sind Beweise zu erdrückend gewesen.
Aber es ist recht ein klarer Fall, würde ich jetzt meinen.
Ja, würde man meinen, bis man den Mann hört, was er vor Gericht aussagt. Er hat natürlich probiert, eine Erklärung zu bringen, warum Spermaspuren von ihm in dieser jungen Frau landet. Und das ist eine wirklich abstruse, abenteuerliche Erklärung, die ihm auch niemand abgenommen hat. Aber er hat probiert, am Gericht und am Staatsanwalt folgende Geschichte glaubhaft zu machen. Er hat geschildert, dass er beim Fahren gehört hat, wie das Mädchen schwer schnauft hinter dem Kofferraum, stöhnt. Und dann sei er mal angehalten und wollte schauen, ob es ihr gut geht. Und hat den Kofferraumdeckel aufgemacht, die Jungfrau ist dort gelegen. Und er behauptet tatsächlich, dass die komatöse junge Frau ihm völlig überraschend an sein Geschlechtsteil gelangt hätte. Und durch das seien vermutlich Spermaspuren, die noch an seinem Geschlechtsteil waren, in ihren Körper gelangt. Ich weiss, mir fällt es wirklich schwer, das zu schildern. Und ich will da nicht in die Details gehen. Aber was man auch bei dieser Behauptung von dem beschuldigten Mann auch noch muss mit berücksichtigen. Also eben erstens der Zustand von dieser jungen Frau. Zweitens, es sind beide Personen bekleidet gewesen. Also sowohl die junge Frau ist bekleidet gewesen, als auch der Mann, der vor ihr steht, vor dem Jeep, vor dem offenen Kofferraum. Ich meine, wie kann eine 15-jährige sexuell unerfahrene Frau, wo in einem kotzüblen Zustand ist, blitzschnell ihre Kleider ausziehen, blitzschnell seine Kleider ausziehen und blitzschnell ihm als Geschlechtsteil lenken. Das ist, ich tue jetzt Partei ergreifen, ich gebe es zu, es ist einfach nicht vorstellbar. Aber das ist die Version, die der 36-jährige Mann gegenüber der Strafverfolgungsbehörde präsentiert hat.
Du glaubst nicht, mir fällt es sehr schwierig zum Glauben. Ich glaube es auch nicht. Die Staatsanwaltschaft glaubt es nicht. Was fordern die übrigens? Bevor wir nachher darauf kommen, wie das Gericht die ganze Sache beurteilt hat.
Der Staatsanwalt hat eine harte Strafe verlangt, was nachvollziehbar ist, weil es geht um zwei sehr schwere Delikte, die müssen, beurteilt werden. Erstens redet man in so einem Fall von Schändung. Das heisst, wenn ein Täter den Zustand von seinem Opfer ausnützt, der sich nicht mehr wehren kann, der nicht mehr in der Lage ist, irgendeine Handlung zu verhindern oder zu zustimmen.
Also das ist, weil sie betrunken ist. Das ist unabhängig vom Alter.
Das ist völlig unabhängig vom Alter. Das kann auch einer erwachsenen Person passieren. Es kann sein, wenn jemand eben sturzbetrunken ist. Es kann auch sein, wenn jemand schläft. Es kann sein, wenn jemand wegen Drogenkonsum oder Medikamentenkonsum einfach nicht mehr in der Lage ist, Handlungen zuzustimmen, abzulehnen, einfach zu reagieren, was mit einem passiert, dann redet man von Schändung. Also das war der Vorwurf, dass er die junge Frau geschändet hat. Und dann kommt aber noch ein zweiter Vorwurf dazu. Die junge Frau war zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt. Und in der Schweiz gilt ein sexuelles Schutzalter von 16 Jahren. Jegliche sexuelle Handlungen mit unter 16-Jährigen sind verboten. Und der Mann, der deutlich älter ist, hat also auch noch sexuelle Handlungen an einem Kind begangen, was schwerwiegend ist. Also da kommen zwei sehr schlimme Vorwürfe zusammen. Und der Staatsanwalt hat dann auch eine Strafe von über 4 Jahren Gefängnis gefordert. Ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern, also dass der Beschuldigte mal nie mehr darf, berufliche Tätigkeit ausüben, die irgendwie mit Kindern zu tun hat. Plus, weil es ein Ausländer ist, ein deutscher Staatsangehöriger, verlangt er auch noch eine Landesverweisung.
Und das Gericht ist dem gefolgt?
Das Gericht ist dem auf der ganzen Linie gefolgt. Das Bezirksgericht Zürich hat ihn tatsächlich zu den geforderten 4 Jahren Freiheitsstrafe plus zum Tätigkeitsverbot und plus zu der Landesverweisung von 8 Jahren verurteilt.
Die Freiheitsstrafe, die muss zwingend vollzogen werden, hat das Gericht geurteilt. Was heisst das?
Das ist so, das steht im Strafgesetzbuch. Das ist nicht im Ermessen vom Gericht. Wenn du eine Freiheitsstrafe bekommst von mehr als 2 Jahren, kann die nicht mehr aufgeschoben werden. Bis zu 3 Jahren wäre noch teilbedingt möglich. Also da hätte das Gericht noch können sagen, 2 Jahre absitzen, 2 Jahre wird auf Bewährung aufgeschoben. Aber bei 4 Jahren ist die Grenze überschritten. Das heisst, bei 4 Jahren musst du die Strafe absitzen.
Die ganze
Strafe. Was abgezogen wird, ist Untersuchungshaft. Und der Mann, aber er ist nicht lange in Untersuchungshaft. Der Mann ist gut 2 Wochen in Untersuchungshaft gewesen und das wird dir angerechnet.
Aber eine vorzeitige Entlassung ist ausgeschlossen.
Auch das ist nicht ausgeschlossen, wenn du dich gut haltest im Gefängnis. Also wenn sich jetzt der IT-Fachmann ordentlich benimmt im Gefängnis und wenn Behörden das Gefühl haben, der ist auch nicht mehr rückfallgefördert, dann könnte er nach 2/3 von der Verbüßung von der Strafe bedingt entlassen werden. Aber wie gesagt, dann wird er natürlich sofort abgeschoben auf Deutschland.
Es ist heute, wo man darüber redet, gut 4 Jahre nach dem Tatzeitpunkt. Das heisst, er kommt jetzt dann wieder frei.
Ich gehe davon aus, dass er noch keinen Tag von dieser Freiheitsstrafe verbüßt hat. Er hat das Urteil vom Bezirksgericht Zürich nämlich weitergezogen, zuerst als Obergericht. Das Obergericht hat die Strafe vollumfänglich bestätigt, ist auch von einem absolut klaren Schuldspruch ausgegangen, hat die Freiheitsstrafe bestätigt, das Tätigkeitsverbot bestätigt und die Landesverweisung bestätigt. Aber auch das hat der IT-Fachmann nicht akzeptiert. Er hat den zweiten Entscheid vom Bundesgericht gezogen und dort ist der Fall jetzt noch hängig. Das heisst, das Urteil ist bis heute nicht rechtskräftig geworden.
Und das Opfer muss immer noch warten? Geht das noch lang?
So wie ich eine Belastung vom Bundesgericht einstufe und Komplexität von dem Fall, würde ich sagen, also man könnte sicher in diesem Jahr noch mit einem Urteil rechnen. Was natürlich immer noch lang ist. Also wir reden da von einem Vorfall im Sommer 2020. Und ich will mir nicht vorstellen, was das für die Betroffenen von so einem Fall bedeutet, dass man so lange warten muss, bis wirklich endgültig festgestellt ist, dass jemand verurteilt wird und schuldig gesprochen wird. Das muss für das Opfer sehr hart sein. Ich denke aber auch für die beiden jungen Männer, die doch mit einbezogen worden sind in den Fall.
Zwischenzeitlich verdächtigt worden sind.
Beschuldigt worden sind. Und ich merke auch, ich fahre ja immer noch mit dem Velo jeden Tag an dem Brunnen vorbei und ich muss so oft an die Ereignisse denken in dieser Nacht. Und ich hoffe, dass es dieser jungen Frau irgendwie gelungen ist, mit dem Erlebnis zurechtzukommen und ja, den Weg zu finden in das Erwachsenenleben.
Absolut. Danke vielmals, dass du uns von diesem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn oder schreiben Sie Bewertung. Und wir freuen uns auch über alle Rückmeldungen, die uns erreichen. Danke für alle Sprachnachrichten und Mails, die Sie uns schon geschickt haben. Wir versuchen, auf alle zu reagieren. Wenn auch Sie uns kontaktieren wollen, dann geht das entweder über eine Sprachnachricht an 079 507 60 59. Die Nummer die steht im Episodenbeschreib. Oder per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.